Ich grüße uns alle ganz herzlich zum Gottesdienst der Bibelgemeinde Hohe Grete und der Konferenzteilnehmer mit Offenbarung 5, Vers 12. Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Wir wollen gemeinsam Ich lese uns aus Offenbarung 14, die Verse 1 bis 5. Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, denn die 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die mit Frauen nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen und folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, auf diese Erde kamst, Spott und Hohn erduldet hast, den Weg gegangen bist bis in die Gottverlassenheit. Und wir danken dir, dass wir das erkennen durften, dass wir dich annehmen durften, dass wir dir gehören dürfen. Danke, Herr, für deine Liebe. Und wir dürfen dich auch lieben. Herr, wir dürfen dir folgen, wohin es geht. Und dafür danken wir dir noch einmal von ganzem Herzen, auch an diesem Tag. Und wir bitten dich um deinen Segen, um viel Gnade, auch heute Morgen, bei der Verkündigung deines Wortes, gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht und uns Ohren, die hören wie Jünger hören. Amen. Wir setzen uns wieder.
Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 13.
Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dieses auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder Räubern, oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Nun, heute am Tag des Herrn feiern wir hier Gottesdienst und wir feiern Abendmahl. Ich habe in meinem ersten Vortrag über das Passahlamm als Vorschattung auf Christus, unser Passahlamm im neuen Bund, gepredigt. Und es lohnt sich, in die Schattenbilder des alten Bundes zu vertiefen, denn dort können wir so viele geistliche Wahrheiten lernen und auch Handlungsanweisungen für unser Leben ableiten. Das alttestamentliche Passafest war ja von Gott verordnet. Und es war untrennbar mit dem Fest der ungesäuerten Brote verbunden. Das können wir nicht trennen. Auch das Fest der Erstlingsfrucht, diese drei Feste, die gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Münze. Das Passahlamm, das war gegeben, die Gnade Gottes, damit der Todesengel am Hause vorüberging, aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Auskehren des Sauerteigs aus den Wohnungen, das tat nicht Gott, das tat auch kein Engel, das musste der Israelit schon selber tun. Aber alle diese drei Feste, die dort genannt sind, die haben diese eine Grundlage, das Passahlamm. Ohne Passahlamm kein Fest der ungesäuerten Brote, ohne Passahlamm kein Fest der Erstlingsfrucht und ohne Passahlamm kein Pfingsten und so weiter. Alle alttestamentlichen Feste haben ihr Fundament, ihre Wurzel in diesem einen Fest, dem Passafest, dem Passahlamm. Zweimal heißt es in 2. Mose 12 in den Versen 15 und 19, denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Ein Verharren in der Sünde schließt die Menschen aus dem Bundesvolke aus. Und über den Unreinen sagt 3. Mose 22,3, eine solche Seele soll ausgerottet werden. Das gleiche hebräische Wort wie in 2. Mose 12. Liebe Geschwister, Sünde schließt dich aus dem Volke Gottes. Ein Sünder kann nicht vor dem Angesicht Gottes erscheinen. Das Heil also wirkt Gott aus Gnade, 100%. Das Passahlamm verordnet der lebendige Gott. Christus, unser Passahlamm, ist für uns zur Erlösung gestorben. Das ist Gnade ohne Werke zu 100%. Da kannst du nicht einen Hauch hinzutun. Aber dann auf der Grundlage dieses Sühneopfers Jesu Christi, meine lieben Geschwister, müssen wir die Sünde aus unserem Hause, aus unserem Lebenshause auskehren. Das tut nicht Gott. Und dann begeben wir uns auf diese Pilgerschaft hinaus aus dieser Welt, dem verheißenen Land Kanaan, unserer himmlischen Heimat entgegen in Bewegung. Wenn es in 2. Mose 19,4 heißt, dass Gott der Herr der Israeliten wie auf Adlersflügeln getragen hat, dann wissen wir, die sind nicht ins verheißene Land hineingeschwebt, sondern die mussten ihre Füße in die Hände nehmen und losmarschieren. Seht ihr, das ist dieses Zusammenwirken zwischen der absoluten, reinen, 100%igen Gnade des Erlösungswerkes und doch des Glaubensgehorsams der erlösten Heiligen. Das lesen wir in Philipper 2, die Verse 12 bis 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung. Hier steht nicht, erwirkt eure Errettung, das können wir nicht. Hier steht, verwirklicht eure Rettung. Mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Nun, die geistlichen Prinzipien aller alttestamentlichen Schattenbilder können uns dienen zur Unterweisung und wir können wichtige Lektionen auch für unseren geistlichen Wandel daraus empfangen. Aber zurück zum ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief wurde etwas um das Jahr 55 nach Christus verfasst. Einige Jahre zuvor, etwa 51 nach Christus, war der Apostel Paulus in Korinth und er blieb sehr lange in dieser Gemeinde, nämlich etwa 18 Monate, also 1,5 Jahre. Als er den ersten Korintherbrief dann schrieb, er war dann wieder weiter auf Missionsreisen unterwegs im Jahr 55 nach Christus, da gab es noch kein Neues Testament. Wir wissen, dass es vielleicht den Jakobusbrief gab, da streiten sich die Gelehrten noch über das genaue Abfassungsdatum. Es lagen lediglich Galater und Thessalonicher Brief vor. Und es ist doch interessant, dass Paulus mehrfach in diesem ersten Korintherbrief Begriffe aus dem Alten Testament so ganz selbstverständlich aufgreift. In unserem verlesenen Text, da spricht er von Christus, unser Passahlamm. Ja, ein Heide konnte damit eigentlich nichts anfangen, es sei denn, er war darin unterwiesen. Und ich glaube, dass Paulus in diesen 18 Monaten, Neues Testament gab es noch nicht, aber es gab die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, dass er ihnen sehr viele Wahrheiten aus dem Alten Testament schon erklärt hatte. Ist auch interessant, 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 13, da führt ja Paulus eine ganze Reihe von alttestamentlichen Ereignissen an und auch damit müssen die Korinther irgendwie vertraut gewesen sein. Und er schreibt ihnen, sie sollen nach dem Vorbild dieses Fehlverhaltens des alttestamentlichen Bundesvolkes nicht in die gleichen Sünden fallen. Und dann schreibt er in 1. Korinther 15 auch so ganz selbstverständlich, Christus ist der Erstling der Auferstandenen. Und das habe ich ja in meiner ersten Predigt gezeigt, das ist Jesus Christus, unser Passahlamm, auferstanden am Ostersonntag, der Erstling der vielen Früchte, die noch kommen sollte. Und ich freue mich, wenn ich hier jetzt euch sitzen sehe, ihr seid Früchte dieser Erstlingsfrucht, der Auferstehung Jesu Christi. Und alle Erlösten der Vergangenheit und alle Erlösten, die noch kommen werden, sind Früchte, die dieser Erstlingsfrucht Christus, unseres Passahlammes, folgen. Also irgendwie müssen die Korinther mit diesen Begriffen des alten Bundes, Christus, unser Passahlamm, Erstlingsfrucht, Sauerteig, vertraut gewesen sein, denn sonst hätten diese Begriffe für sie ja keinen Sinn gemacht. Und die Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes mit all seinen Sünden, mit all dem Versagen, ist eigentlich gar nicht so weit weg von der Geschichte des neutestamentlichen Bundesvolkes der Gemeinde Jesu, wie uns der Vers 1 zeigt. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Unzucht, das war auch eine Sünde im alttestamentlichen Bundesvolk. Da ist etwa Ruben, der die Nebenfrau seines eigenen Vaters beschläft, und er büßt sein Erstgeburtsrecht ein. Darf ich euch mal einen Tipp geben für Bibelstudium? Wenn ihr solche Dinge lest, ist es immer ganz gut, wenn man einmal dann die Geschichte weiterverfolgt. Was passiert mit einem Ruben, der in Unzucht fällt? Macht mal ein Bibelstudium. Er verliert sein Erstgeburtsrecht. Während der Richterzeit gab es keinen Richter aus dem Stamm Ruben. Und um 730 vor Christus wird der Stamm Ruben von den Assyrern weggeführt. Sie verschwinden von der Geschichte und der Landkarte Israels. Es war also ein Unzüchtiger in der Gemeinde. Das gab es im Alten Bund unter Gottes Volk, das gibt es im Neuen Bund unter Gottes Volk. Leider gibt es das auch im Neuen Bund. Dieser Unzüchtige hatte Christus, sein Passahlamm, im Glauben angenommen. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass dieser Unzüchtige ein Ungläubiger war. Ich werde das gleich zeigen. Aber eines hat er nicht begriffen. Er musste den Sauerteig ausfegen aus seinem Lebenshaus. Versteht ihr? Christus, das Passahlamm im Bilde gesprochen, das hatte er gebraten und verzehrt. Das Blut des Lammes hatte er im Glauben angenommen. Er war ein erlöstes Gotteskind, ein Teil der Bundesgemeinde des neuen Bundes. Aber er hatte die Unzucht nicht aus seinem Leben hinausgetan. Nicht das, was der Mensch für Gott tut, liebe Geschwister, ist entscheidend, sondern das, was Gott im Menschen wirkt durch Glauben. Ersteres ist Religion und letzteres ist Glaubenswandel in Jesus Christus. Also der Unzüchtige hatte das nicht begriffen. Der hatte Jesus angenommen als seinen Erlöser, ging Sonntag für Sonntag in die Gemeinde, brüstete sich vielleicht noch damit, schaut mal, in welcher Freiheit ich in Christus lebe, und in seinem Leben war Sünde, die Sünde der Unzucht. Und was ist die Reaktion des Paulus? Verse 3 bis 5. Dem Leibe nach abwesend, dem Geist aber anwesend, habe ich schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Die Botschaft war klar. Tut ihn hinaus aus unserer Mitte, aus der Mitte der Gemeinde, aus der Mitte des Bundesvolkes. Ich wiederhole noch einmal, das war kein Ungläubiger. Manche verdrehen ja die Schrift und die sagen, ja, das war halt nur ein Bekenner, der hat Christus bekannt, aber nicht im Herzen gehabt. Ich werde euch zeigen, dass das so nicht stimmt. Interessant. Johannes Calvin, der ja von Augustinus, dem Kirchenvater des 5. Jahrhunderts, die Irrlehre der Prädestination übernommen hat, wonach Gott schon vor Grundlegung der Welt die einen zum Heil bestimmt und die anderen übergeht er oder bestimmt sie zur ewigen Verdammnis, er schreibt in seinem Korinther-Kommentar zu 1. Korinther 5, Vers 5 folgendes. Da die Apostel unter anderem mit dieser Macht ausgestattet waren, dass sie dem Satan böse und widerspenstige Menschen übergeben und sich seiner als einer Geißel bedienten, um sie zu züchtigen, sehen Chrysostomos und diejenigen, die ihm folgen, diese Worte des Paulus als eine solche Züchtigung an, wie an einer anderen Stelle, die sich auf Alexander und Hymenäus bezieht, 1. Timotheus 1,20. Sie meinen, jemanden dem Satan zu übergeben, bedeute nichts anderes als die Verhängung einer schweren Strafe über den Körper. Aber wenn ich den gesamten Kontext genauer betrachte und gleichzeitig mit dem vergleiche, was im zweiten Brief gesagt wird, kann ich dieser Interpretation nicht folgen, da sie aufgezwungen ist und im Widerspruch zu der Bedeutung der Worte des Paulus steht. Ich verstehe darunter einfach Exkommunikation, also Gemeindezucht oder Ausschluss aus der Gemeinde Gottes. Denn dem Satan ausliefern ist ein angemessener Ausdruck für Exkommunikation. Denn wie Christus in der Gemeinde herrscht, so herrscht der Satan außerhalb der Gemeinde. Wenn wir also in die Gemeinschaft der Gemeinde aufgenommen werden und in ihr bleiben unter der Bedingung, dass wir unter dem Schutz Christi stehen, so sage ich, dass derjenige, der aus der Gemeinde ausgestoßen wird, gewissermaßen der Macht des Satans ausgeliefert wird, denn er wird ein Fremder und wird aus dem Reich Christi ausgestoßen. Hör mal, exkommunizieren kann ich nur ein Glied des Leibes Jesu Christi. Ausschließen aus der Gemeinde kann ich nur ein Glied der Gemeinde Jesu Christi. Einen Ungläubigen, einen Weltmenschen kann ich nicht ausschließen aus der Gemeinde. Könnt ihr mir da folgen? So betrachtet Johannes Calvin den Unzüchtigen als einen Erlösten, ein Glied der Gemeinde, ein Glied des Reiches Gottes, der nun hinausgetan wird, exkommuniziert aus der Gemeinde des neutestamentlichen Bundesvolkes. Dann aber meint Calvin, und da folgt er seiner irrigen Prädestinationslehre, dass das Verderben des Fleisches nur zeitlich die Errettung des Geistes aber ewig sei. Das sagt der Text aber nicht. Das sagt der Text nicht, liebe Geschwister, damit der Geist errettet werde. Ja, der Unzüchtige, ein Kind Gottes, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen mit dem Ziel, dass er Buße tut und als bußfertiger Sünder wieder in die Gemeinde zurückkehrt, aufgenommen wird. Aber nein, nicht der Ausschluss aus der Gemeinde rettet den Unzüchtigen, sondern allein die Umkehr. Damit der Geist gerettet werde, liebe Geschwister, das ist ein Konjunktiv. Haben wir Lehrer unter uns? Die wissen das. Konjunktiv ist Möglichkeitsform. damit der Geist, und so müsste man es besser übersetzen, errettet werden könnte. Also wenn ich heute Nachmittag nach Hause fahre, könnte die Sonne scheinen, es könnte aber auch regnen. Konjunktiv, Möglichkeitsform. Wie das am Ende herauskommt, weiß ich noch nicht. Und hört einmal, da liebe ich dann doch die King James Übersetzung. Da heißt es nämlich, that he may be saved. Dass er errettet werden könnte. Hört einmal, wenn ein 100-Jähriger sagt, ich habe 4 Kinder und 10 Enkelkinder und 5 Urenkel, vielleicht könnte ich es noch schaffen, dass ich Ururgroßvater werde. Wie sagen die Engländer so schön, maybe so or maybe not, we will see. Es könnte so sein, es könnte aber auch nicht so sein, wir werden sehen. Habt ihr das verstanden? Damit er errettet werden könnte. Die Bibel lässt dir ganz klar die Möglichkeit offen, dass es so sein könnte, aber dass es auch nicht so sein könnte. Und liebe Geschwister, lasst mich mal eines sagen. Wir haben es hier mit dem heiligen Gotteswort zu tun. Und wir dürfen nicht die Schrift beugen, sondern wir müssen uns unter die Schrift beugen. Da habe ich kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der die Lehre der Unverlierbarkeit des Heils vertritt. Und dann sagte ich ihm, sag mir mal anhand von 1. Korinther 5, Vers 5, ist dieser Mensch, kann dieser Mensch verloren gehen? Ja, dann sagte er zu mir, ja, weißt du, ich kann nicht in das Herz des Menschen schauen. Dann sagte ich zu ihm, das war nicht meine Frage. Ich habe dich nicht gefragt, ob du in das Herz eines Menschen blicken kannst, das können wir nicht. Wir werden auch nicht Gericht sprechen über Menschen, sondern die Bibel sagt, dass Gott einmal die verborgenen Motive unserer Herzen offenbar machen wird. Meine Frage war, anhand der Schrift nach 1. Korinther 5, Vers 5, kann dieser Mensch verloren gehen? Weißt du, er hat nur um den heißen Brei rumgeredet, ich habe keine Antwort bekommen. Aber so sind die Leute. Da folgt man einer Lehrtradition, welche auch immer, und wenn man dann unbequeme Fragen gestellt bekommt, dann kommt man mit Floskeln und Belanglosigkeiten. Ja, ich kann ja nicht in das Herz eines Menschen schauen. War nicht meine Frage. Was sagt diese Bibelstelle? Hina to pneuma sote, aorist, Konjunktiv, Passiv. Ich habe alle Manuskripte, die mir zu Hause vorliegen, Textus Receptus, Nestle Aland, mehrere Versionen durchgeschaut, es steht überall das Gleiche, dass er errettet werden könnte, Konjunktiv. Es ist möglich, dass er errettet wird, wenn er Buße und Umkehr vollzieht, aber es ist auch möglich, dass er nicht errettet wird. Und damit ist für mich das Thema erledigt. Nun, es ist interessant, dass Jesus im Neuen Testament zweimal über die neutestamentliche Gemeinde spricht. Die Ekklesia. Schon interessant, das kommt also in den 4 Evangelien nur zweimal vor, in Matthäus 16 und Matthäus 18. Und da heißt es in Matthäus 18,18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das wäre eine Predigt für sich, was da für ein Unsinn auch in unseren evangelikal-bibeltreuen Kreisen teilweise gelehrt wird über Binden und Lösen und Vorfahrenschuld und Dämonen und so weiter. Aber hier sagt Jesus was ganz Einfaches. Er spricht ja in der Sprache der Zeit der Jünger, und die Jünger haben das sofort verstanden. Das Binden und das Lösen, das waren Fachausdrücke in der Synagoge. Wurde jemand in die Synagoge als ein Glied der Synagogengemeinde aufgenommen, dann sprach man vom Lösen. Musste man jemand ausschließen aus der Synagoge, sprach man vom Binden. Und nun macht Jesus Folgendes, er überträgt diesen Begriff, den die Jünger kannten, das Aufnehmen in die Gemeinde und das Ausschließen einfach aus der Synagoge auf den Begriff der Ekklesia, der Gemeinde Jesu. Aber nun müssen wir die Bibel genau lesen. Auch da sind leider die Übersetzungen nicht einmal die Elberfelder, die sich ja ihrer Genauigkeit immer rühmt, nicht sehr genau. Da steht eine Zeitform im Griechischen, die kennen wir im Deutschen gar nicht, ein Futurum Perfectum, also Futur ist die Zukunft und Perfectum ist ja die Vergangenheit. Und das Griechische hat nun mal diese Zeitform und dann müsste man das so übersetzen, was ihr auf Erden binden werdet, also auf der Erde aus der Gemeinde ausschließt, das muss zuvor im Himmel gebunden worden sein. Versteht ihr? Das heißt also, der Unzüchtige hat sich im Grunde in der unsichtbaren Welt, in der Welt, wo wir den Leib Christi sehen könnten, schon selbst durch seine Sünde ausgeschlossen. Und nun muss die Leiterschaft auf Erden nur das vollziehen, was in der himmlischen Welt bereits geschehen ist. Ich erzähle euch ein kurzes Zeugnis. Ich habe einmal über diesen Text gepredigt, auch im Zusammenhang mit Ehebruch. Und da saß ein Bruder auf seinem Platz und ich merkte, wie plötzlich der Kopf so nach unten ging. Und dann habe ich gepredigt, dass der in Ehebruch lebt, der schließt sich in der unsichtbaren Welt selbst aus dem Leibe Jesu. Und er kann lange hier auf den Bänken sitzen und solche Fälle gibt es. Ich habe das mehrfach erlebt und man erlebt das leider immer wieder. Da kann er lange diese Sünde verbergen und doch in der unsichtbaren Welt hat er sich schon selbst durch diese Sünde des Ehebruchs ausgeschlossen. Einige Tage später kam er dann zu mir, er bekannte seine Schuld, er lebte im Ehebruch schon längere Zeit und das Wort hat ihn damals überführt, denn er wusste, jetzt muss ich entweder dieses ehebrecherische Verhältnis beenden oder ich gehe kaputt daran. Und so kehrte er sich ab von dieser Frau, er bekannte die Schuld und Sünde und versöhnte sich mit seiner Frau wieder. Ich möchte aber vor einem warnen, vor einer Ausschlusseritis. Da gibt es so Kreise, manche Gemeinden, ganze Denominationen. Du, da wird jeder ausgeschlossen, der eine andere Meinung hat oder eine andere Lehrauffassung oder der vielleicht persönliche Schwierigkeiten mit den Leitern dieser Gemeinde haben. Du, da wird ein Redeverbot verhängt, ein Denkverbot verhängt und wenn es den Leuten zu bunt wird, dann wird er einfach ausgeschlossen aus der Gemeinde. Das können wir nicht tun. Leiterschaft steht hier in Verantwortung vor dem Haupte Jesu Christi. Wer in Unzucht, in Ehebruch lebt, wer in dauerhafter Sünde lebt, der schließt sich selbst aus und dann muss er auch aus der Gemeinde, aus dem Leib Christi ausgeschlossen werden. Aber nur wegen Lehrfragen Menschen aus Gemeinden auszuschließen, also liebe Leute, wo kommen wir dahin? Das Verharren in der Sünde des Ehebruchs oder der Unzucht, das schließt den Menschen aus dem unsichtbaren Leib Christi aus. Manchmal höre ich, dass Jesus gesagt hat, Weizen und Unkraut, die wachsen halt nebeneinander. Und irgendwann, wenn Jesus kommt, dann wird Weizen von Unkraut geschieden. Aber liebe Leute, lasst uns doch die Bibel in ihrem Kontext lesen und begreifen. Der Herr Jesus legt dieses Gleichnis in Matthäus 13 selbst aus. Und da heißt es in Matthäus 13, 37 bis 38, die Worte Jesu, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Hört einmal, hier steht nicht, die Gemeinde ist der Acker, sondern der Acker ist die Welt. In der Welt, da wächst Weizen und Unkraut, aber in der Gemeinde, da dürfen wir das Unkraut der Unzucht und der bewussten Sünde nicht gewähren lassen. Hier war also einer, der in der Sünde der Unzucht verharrte und er rühmte sich dieser sogar. Ich wurde schon mal gefragt, was passiert denn, nehmen wir an, es ist Samstag und du fällst durch einen Fehltritt in eine Sünde. Vielleicht manchmal in Worten, Gedanken, was auch immer. Und du kannst es vielleicht auch gar nicht mehr so bereinigen von Person zu Person. Und nun gehst du in die Nacht und du stirbst. Was passiert mit dem? Menschen mit unbereinigter Sünde. Nun, ich möchte dich beruhigen. Nach 3. Mose 7,13 durfte gesäuertes Brot als eine Opfergabe zum Dank- und Friedensopfer dargebracht werden. Gesäuertes, der Sauerteig, ist immer ein Bild für Sünde. Und das Friedensopfer und das Dankopfer zeigt, dass wir auch trotz unserer Schwachheit und Sünde Gemeinschaft mit Gott haben können. Das heißt aber nicht, dass wir in bewusster Sünde der Unzucht oder des Glaubensabfalls leben können, sondern das bedeutet nur, wenn wir gelegentlich einen Fehltritt tun, wenn wir gelegentlich sündigen, wenn wir auch bis ins hohe Alter mit Charaktersünden noch zu kämpfen haben, dass wir trotzdem Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland haben dürfen, weil er ja auch das Passahlamm für uns ist. Das Schuldopfer hat er ja dargebracht. Aber eines möchte ich doch sagen. Was immer wir nicht bereinigen hier auf dieser Erde, das werden wir einmal vor dem Preisrichterstuhl Christi bereinigen müssen. Und wie traurig und wie schade wäre es, wenn wir uns um den Lohn bringen, den der Herr Jesus für unser Leben bestimmt hat. Und darum sage ich dir, spiele nicht mit Sünde und unterschätze nicht die Wirkmächtigkeit und die Kraft der Sünde. Wenn wir mutwillig sündigen, liebe Geschwister, wenn wir in bewusster Sünde verharren, dann sollten wir heute Morgen nicht am Mahl teilnehmen. Der Täufer Balthasar Hubmaier beobachtete in seinen Tagen, er lebte in der Zeit der Reformation, 16. Jahrhundert, wie leicht der Sauerteig der Sünde doch auch in den frommen Kreisen, er meinte die Protestanten damit, verborgen wird. Der alte Adam, der ja so fromm sein kann. Und da schreibt er eine Schrift von der brüderlichen Strafe im Jahr 1527. Wisst ihr, die Täufer haben ja schon etwas gesehen. Die Reformation blieb ja leider auf halbem Wege stehen. Und die Gemeindelehre der Täufer im Großen und Ganzen, die ist sehr neutestamentlich. Und die Täufer wussten, wir brauchen die Gemeinschaft zur gegenseitigen Erbauung, aber auch zur gegenseitigen Ermahnung. Und so konnte man sich eben im Protestantismus, im Katholizismus viel leichter einen frommen Anstrich geben, fromm nach außen leben und trotzdem den Sauerteig der Sünde nicht auskehren aus dem Haus des Lebens. Und so schreibt er also von der brüderlichen Strafe im Jahre 1527. Aber wenn brüderliche Strafe unter uns wieder aufgerichtet würde, würde solche Entschuldigung und gefärbte Verblümung unserer Sünden und Laster bald aufgedeckt und zu Ende gebracht werden. Wohlan, wir wollen mit der Hilfe Gottes die brüderliche Strafe nicht allein mit der Lehre, sondern auch mit der Hand und Tat angreifen. Gott wolle uns seine Gnade und Kraft geben, solches zu vollbringen und gnädiglich mitzuteilen. Dann wird erst der alte Adam seine Ohren strecken, murren, in die Höhe springen, schnauben, auch hinten und vorne ausschlagen. Denn die Strafe kann er einfach nicht erleiden. Er, der alte da, Adam, will stets ein Christ und dennoch unsträflich sein. Das wollen wir in Kraft der Heiligen Schrift ganz und gar anders zeigen. Hiermit wollen wir unsere Ehre und unser Gewissen gegenüber jedermann gewahrt bleiben. Und hört einmal, keiner, der hier heute Morgen sitzt und auch ich nicht, der hier vorne steht, kann nicht sagen, der alte Adam, der meldet sich nicht ab und zu. Bei euch weniger als bei mir, aber jeder von uns hat mit diesem alten Adam zu tun. Und er kann sehr religiös und sehr fromm daherkommen. Je mehr wir durch den Heiligen Geist, durch das Wort und durch die Gemeinschaft in der Gemeinde die Erlösung erfassen. Je mehr wir das begreifen, Christus, unser Passahlamm, je mehr wir die Schattenbilder des Alten Bundes auch neutestamentlich erfassen, das Auskehren des Sauerteiges, desto mehr werden wir die Sünde hassen und Jesus Christus lieben. Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wisst ihr, meine Frau backt Kuchen, Sauerteig. Und dann hat sie da so einen Klumpen, 1 Kilo, 1,5 Kilo, und dann nimmt sie so ein Löffelchen Sauerteig und mischt das unter. Und dann guckst du rein nach einer Stunde, du siehst nichts, nach zwei Stunden nicht, nach drei Stunden nicht. Dann legst du dich schlafen und am Morgen stehst du auf und du guckst unter den Deckel und der Teig ist aufgegangen, der Sauerteiggeruch kommt dir entgegen und oben auf dem Teig sind lauter solche Bläschen. Du, wenn du Sünde in deinem Leben zulässt, dann gärt das vor sich hin und darum musst du kompromisslos mit jeder Sünde brechen. Nicht aus eigener Kraft, sondern indem du im Glauben das wunderbare Blut unseres Herrn und Heilandes annimmst. Und da gibt es so viel Absonderung und so viel Hingabe und so viel Heiligung des alten Adam, tote Werke, wie der Hebräerbriefschreiber sagt. Nein, liebe Geschwister, wir wollen Werke des Glaubens auf der Grundlage unserer Erlösung tun. Und da ist noch diese Gefahr. Ich bin jetzt 40 Jahre gläubig, ich habe Gemeinden gesehen, kommen und gehen, Gläubige gesehen, kommen und gehen. Aber eines ist mir doch deutlich geworden: Sauerteig der Sünde, der zerstört auch erlöste Menschen. Ich habe immer wieder mit Charismatikern zu tun, aus charismatischen Kreisen, aus extrem charismatischen Kreisen. Und dann kommen sie aus den Kreisen raus und dann machen sie aber nicht ganz rein in ihrem Haus. Da ist immer noch ein bisschen Sauerteig der Sünde in ihrem Leben, Sauerteig der falschen Lehre, Sauerteig falscher Handlungen, Sauerteig falscher Erfahrungen. Das wollen die einfach nicht ablegen. Und dann siehst du, wie sich das entwickelt bei ihnen. Es entwickelt sich nicht gut. Die Charismatiker, die aus dieser Bewegung herauskommen und den Sauerteig der charismatischen Lehre und den Sauerteig des charismatischen Geistes ausfegen, radikal, 100%, das sind Leute, mit denen kannst du was anfangen. Und die anderen, das sind nur Problemfälle, die selber Probleme haben und anderen Probleme machen. Laodicea ist ein Beispiel, wenn die Sünde des Sauerteigs vor sich hingärt. Irgendwann wird man blind für die Sünde. Die haben nicht mal mehr gemerkt, wie arm und blind und bloß sie sind. Und so gibt es Menschen, die sagen dir Dinge, da bleibt dir die Spucke weg. Erzählte mir hier auf dieser Konferenz ein Bruder, ja, er kenne einen Bruder, der habe gesagt, wo steht im Neuen Testament, dass man nur eine Frau haben darf? Also die Frage zeigt ja schon, mit welchen Gedanken man solche Fragen stellt. Ich glaube, für uns ist das ja hier kein Problem. Ich brauche euch das nicht zu erklären. Die Begriffe Unzucht und Ehebruch beschreiben jegliche Sexualität außerhalb des Bundes der Ehe. Und damit ist das Thema, kann ich im neuen Bund noch eine zweite oder dritte Frau haben, vom Tisch. Es wäre besser für den Mann, der wandert aus zu den Mormonen, da kann er so viele Frauen haben, wie er will. Vers 7, darum, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Eigenartige Aussage. Sagt der Apostel Paulus, fegt den alten Sauerteig aus, da ihr ja ungesäuert seid. Ja, wenn ich doch ungesäuert bin, wieso soll ich denn noch den Sauerteig ausfegen? Scheint doch irgendwie so ein Widerspruch zu sein. Nein, ich denke, wir müssen das Gesamtbild verstehen. Paulus zieht hier einen Vergleich zum Alten Testament. Und er will den Korinthern sagen, hört einmal, versteht einmal, was da passiert ist. Als das alttestamentliche Bundesvolk, als die Gemeinde des alten Bundes aus Ägypten auszog, aus der Welt, aus dem Herrschaftsbereich Pharaos, ein Bild auf Satan und seine Macht, dann haben sie das Blut des Lammes an ihre Türen gestrichen, sie haben das Passahlamm verzehrt und sie haben den Sauerteig ausgefegt. Und dann machten sie sich auf in das verheißene Land. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Begreift dies, ihr Korinther, ihr müsst den Sauerteig hinaustun. Ihr müsst aus dieser Welt ausziehen mit all ihren Werten, mit all ihren Dingen hinaus und hinweg auch von der Unzuchtsünde, von der sexuellen Unmoral und das ist heute ein großes Problem durch die modernen Medien. Ihr lebtet einst in der Welt, wie das Volk Israel einst in Ägypten lebte. Aber jetzt lebt ihr nicht mehr in der Welt, jetzt seid ihr Teil des Reiches Gottes, der Gemeinde Jesu Christi, ihr seid Teil der neuen Welt Gottes. Und doch haben wir zu kämpfen mit dem Sauerteig, jeder von uns hat damit zu kämpfen. Aber wir dürfen doch eines wissen, nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir müssen gleich den nächsten Vers dazu lesen, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Hört einmal, keine Duldsamkeit der Sünde, das lese ich aus allen Briefen der Apostel heraus. Keine Duldung der Sünde in unserem Leben. Und genau das löst den Widerspruch auf, liebe Geschwister. Jeder Einzelne, der hier heute Morgen sitzt, und im Glauben zuhört, der ist ein neuer Teig in Jesus Christus. Wir sind eine neue Kreatur. Ein neuer Mensch in uns wurde durch die Wiedergeburt geschaffen in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind ein neuer Teig ohne Sauerteig. Und wenn dann einmal ein bisschen vom Sauerteig in deinen Topf fällt du, dann gehst du gleich zu Jesus Christus, unserem Passahlamm, und lässt dich von dieser Sünde reinigen. Vers 8. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Warum habe ich das kleine Wörtchen so betont? Im Deutschen ist das ja eher ein Füllwort, ja? Das machen wir so oder wir machen das anders oder so geht das auch, hat im Deutschen fast eigentlich keine Bedeutung. Aber im Griechischen ist das anders. Das griechische Wort verbindet nämlich Ursache mit Wirkung. Es verbindet den Vers zuvor mit dem Vers danach. Es will uns zeigen, was ist denn die Auswirkung von dem, was Paulus in Vers 7 gesagt hat. Weil du ein neuer Teig bist. Nimm das im Glauben in dein Herz auf. Weil du erlöst bist durch Christus, unser Passahlamm. Weil Christus auch den alten Adam ans Kreuz geheftet hat. Darum feiern wir ein Fest nicht mit Sauerteig. Erlöst, erlöst durch des Heilandes Blut. Erlöst, erlöst, wie habe ich es bei Jesus so gut? Wisst ihr, was ich manches Mal glaube? Manche suchen in der Sünde eine Ersatzbefriedigung, weil ihr Leben mit Jesus nicht erfüllt ist. Die haben das noch nicht gelernt. Wie habe ich es bei Jesus so gut? Und wenn du Jesus kennst und wenn du Jesus liebst und wenn du mit Jesus gehst, Du, dann willst du doch gar nichts mehr anderes, oder? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, eine andere Frau zu haben als meine. Jesus hat uns von allem Sauerteig erlöst. Mehr noch, er hat uns zu einem neuen Teig gemacht. Und da ist kein Sauerteig drin. Und darum sollen wir ein Fest feiern mit ungesäuerten Broten. Ist doch interessant, wir sollen Feste feiern. Die Bibel verordnet uns Feste. War schon im Alten Bund so. Ist auch im Neuen Bund so. Die Charismatiker machen das übrigens auch, die nennen das Celebrations. Also die meinen damit ausgedehnte, sehr laute Lobpreiszeiten. Und interessant, ich sprach mit einem Bruder einer sehr großen charismatischen Gemeinde und er erzählte mir, die haben für ihre Licht- und Musikanlage und Vernebelung, da kannst du nicht mithalten, hier, Vernebelungsanlage 100.000 Euro investiert. Und dann kommen die da zusammen und dann machen sie ihre Celebrations. Oh, lasst uns Feste feiern für Jesus. Aber was machen sie im Grunde? Sie tanzen um das goldene Kalb ihres charismatischen Irrlehren herum. Aber hört einmal, die drei großen Feste des Alten Bundes waren von Gott verordnet. Ich finde das wunderbar. Gott verordnet seinem Volk Festtage. Wir dürfen feiern, wir dürfen Festtage erleben. Aber wir müssen verstehen, was unter Festtagen zu verstehen ist in der Heiligen Schrift. Alle Feste sind mit Opfer verbunden. Die Israeliten zogen nach Jerusalem, singend und manchmal in Reigen tanzend, in der Vorfreude, dort in Jerusalem opfern zu dürfen. Und das dürfen wir auch heute Morgen, wir dürfen Fest feiern mit ungesäuertem Brot. Wir dürfen eigentlich jeden Tag ein Fest feiern mit Jesus. Wir dürfen in dieser Freude, in Feststimmung zum Tisch des Herrn treten und das mit dem Reigen tanzen, das lassen wir lieber sein. Wir ziehen als Pilger durch diese Welt, wie die Israeliten als Pilger durch die Welt gezogen sind, um in das verheißene Land einzuziehen. Aber lasst mich mal eines sagen, ich glaube, wenn Christen wüssten, wie zerstörerisch Sünde wirkt, dann würden sie energischer versuchen, sie mit Stumpf und Stiel aus ihrem Leben auszumerzen. Ich glaube, wenn Christen wüssten, wie sehr Christus, unser Passahlamm, wie sehr der Heilige Geist in uns sich grämen würde über jede Sünde, dann würden wir heiliger leben. Ich glaube, die Korinther hatten vielfach diese Erfahrung noch nicht gemacht. Wie habe ich es bei Jesus so gut? Wie wunderbar ist mein Erlöser? Was hat Christus, mein Passahlamm, für mich gelitten getan? Und wenn wir das wirklich begreifen würden, dass Jesus Christus, der Reine, für uns, die wir unrein sind, am Kreuz all unsere Unreinheit auf sich genommen hat, damit wir, die Unreinen, den Platz des Reinen annehmen können, dann würden wir oft anders leben, denken, handeln. Ja, wollen wir doch Festfeier halten, heute Morgen, aber auch jeden Tag mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich lese einige Verse aus dem ersten Korintherbrief, vielleicht hören wir sie ein zweites Mal, aus dem 11. Kapitel, Verse 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl, das lenkt uns einerseits unseren inneren geistlichen Blick auf die Vergangenheit, auf das, was Christus, unser Passahlamm, am Kreuz von Golgatha für uns erwirkt hat. Aber lasst uns eines nicht vergessen, Jesus lenkt unseren Blick auch auf die Zukunft. Denn so oft wir dieses Brot essen und aus diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Herrn, den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und da steht nicht der Apostel, da steht nicht der Älteste, da steht nicht der Pastor der Gemeinde verkündigt das, sondern jeder, der heute hier am Mahl teilnimmt, der wird sozusagen zu einem Verkündiger. Er verkündigt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Und darum, liebe Seele, lass es nicht zu, dass der Sauerteig der Sünde in deinem Leben vor sich hingärt. Denn es kommt ein Punkt oder es kann ein Punkt kommen, wo es kein Zurück mehr gibt. Schon Jesus sagte, die Axt liegt an der Wurzel des Feigenbaumes. Noch ist Zeit der Buße, noch ist Zeit der Umkehr. Aber einmal wird auch die Tür zum Festmahl geschlossen. Und wenn du nicht genügend Öl bei dir hast, dann bleibt dir die Türe verschlossen. Ich habe eines festgestellt, wer genug Öl mit sich führt, das sind immer die Geschwister, die ihren Heiland um Überwinderkraft anflehen. Und die, wo ich den Eindruck habe, oh, da ist so wenig Öl oder vielleicht schon gar keines mehr, da können wir wirklich nicht in die Herzen schauen. Das sind immer die Leute, die Schuld und Sünde zudecken, entschuldigen und nicht wahrhaben wollen. Du, weg mit dem alten Sauerteig der Sünde, weg mit dem alten Sauerteig des Unglaubens, weg mit dem alten Sauerteig des bösen Herzens. Du bist ein neuer Teig, du kannst die Sünde überwinden, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha überwunden hat. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut, erlöst durch sein ewiges Erbarmen. Wie habe ich's bei Jesus so gut? Wollen wir, und damit komme ich zum Schluss, in dieser Gesinnung, in dieser Gewissheit und in diesem Glauben heute Morgen das Mahl des Herrn miteinander teilen? Wollen wir das Mahl teilen in dieser Gesinnung? Ich will mich rühmen in nichts anderem als meinem Herrn, als Christus, meinem Passahlamm. Er hat alles vollbracht für dein Leben und deinen Wandel hier. Wollen wir das Mahl teilen in dieser Gewissheit? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Herr mein Passahlamm ist. Und wollen wir das Mahl teilen in diesem Glauben? Christus, unser Passahlamm, wird wiederkehren in großer Macht und Herrlichkeit. Oder kann ich nur noch eines sagen? Oh, welch seliges Wissen, Christus, unser Passahlamm, ist mein. Wollen wir uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns dahingegeben hast. Ein reiner wie noch keiner, der auf dieser Erde wandelte, ohne Sünde und Schuld, ans Kreuz gegangen, gelitten, gestorben für uns. Ich danke dir für all die Bilder des alten Bundes, die uns so viele tiefe Wahrheiten über dieses Passahlamm, über alle Opfer lehren, uns unterweisen. Und ich bitte dich, dass du uns diese Wahrheit der Erlösung immer tiefer verklärst durch deinen Heiligen Geist, damit wir in dieser Welt wandeln als solche, die ein neuer Teig sind. Und Herr, wenn da Menschen sind heute Morgen, die zu kämpfen haben mit Sünden, Vergehungen, mit Dingen, die vielleicht der Teufel ihnen immer wieder vor Augen hält. O Vater im Himmel, dann bitte ich dich in Jesu Namen, heute Morgen soll der Tag sein, an dem das Blut Jesu sie vollkommen frei macht von jeder Anklage, jeder Macht der Sünde. Und so bitte ich dich, dass du jetzt auch die nächsten Minuten leitest und führst und dass dein Heiliger Geist uns Christus, unser Passahlamm, verklärt heute und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.